herzlich willkommen zum Vortrag Open Data. Ich wollte eigentlich heute einen ganz anderen Vortrag halten. Der hatte den Untertitel Open Data, warum eine freie Gesellschaft offene Daten braucht. Da sich in den modernen Zeiten die Sachen so schnell ändern und sich auch bei uns die Sachen so schnell ändern, haben wir kurzfristig einen anderen Vortrag entworfen. Bitte habt ein bisschen Nachsicht, wenn die Slides ein bisschen chaotisch wirken. Wir haben versucht, ein recht komplexes Thema in einfache Analogien zu präsentieren heute. Deswegen haben wir das in drei Topics aufgeteilt: The Good, The Bad and The Ugly als drei Varianten von Open Data. Ich will euch wirklich nicht langweilen, aber vorher einen ganz kurzen Ausflug in die Geschichte. Wir hatten in den letzten Tagen schon ziemlich theoretische und gute Vorträge zu Immaterialgütern und dem Verhältnis von der Kopierbarkeit oder Nicht-Kopierbarkeit von materiellen Gütern und immateriellen Gütern und welche Rolle das Wissen und die Informationen in unserer Gesellschaft spielt. Deswegen werde ich das jetzt ganz kurz machen. Die Art und Weise, in der wir Informationen produzieren, verwerten und verteilen, ändert sich dramatisch, immer noch dramatisch. Dabei ist der Zugang zu Wissen immer noch durch künstliche Verknappung geprägt. Ausflug in die Geschichte, from books to bits. Das ist noch gar nicht lange her, dass Informationen von Hand kopiert wurden, Bücher von Hand kopiert wurden, Wissen von Hand kopiert wurde. Der Zugang war exklusiv, die Distribution sehr limitiert. Dann kam die erste Revolution mit den bekannten Folgen. Der Zugang wurde erweitert, die Distribution verbreitert. Auf der Seite des Staates führte das zu einer etwas altmodischen Wissensverwaltung. Dann kam die zweite Revolution. Auch hier sind die Folgen bekannt. Wieder wurde der Zugang erweitert, die Distributionswege verbreitert. Auf der Seite des Staates führte das zu einer etwas moderneren Form der Bürokratie und der Wissensverwaltung im Umgang mit Informationen. Aber wir leben immer noch in einer Welt von Silos. Der Zugang zu Informationen, zu Daten, zu Wissen ist immer noch nicht frei. Im Internet entstehen gerade riesige Silos von Wissen, die alle nicht frei zugänglich sind. Das führt zu teilweise merkwürdigen Seiteneffekten, was unser politisches System betrifft. Es führt zu Transparenz, zu Korruption und Intransparenz. Und unsere Kernthese ist, dass man das eigentlich am besten und hauptsächlich durch Transparenz angeht. Transparenz, ups, da war ein bisschen schnell, macht Zusammenhänge in komplexen Systemen erkennbar und hilft, Missstände zu erkennen und zu beheben. Jetzt kommen wir zum ersten Teil der Präsentation, The Good. Warum sind wir davon überzeugt, dass eine freie Gesellschaft offene Daten braucht? Was ist Open Data? Warum wollen wir das? Es hat, glaube ich, drei hauptsächliche Vorteile. Die Regierung wird offener und transparenter. Die öffentlichen Verwaltungen werden partizipativ und kollaborativ. Und vielleicht das wichtigste Argument, durch den Zugang zu Wissen und Informationen wird eine qualifizierte Entscheidung und dadurch eine Teilhabe an unserer Demokratie durch den mündigen Bürger überhaupt erst möglich. Hier eine etwas bandwurmsatzartige Definition von Open Data. Ich lese es mal kurz vor. Open Data ist die Forderung, alle nicht personenbezogenen Daten aus Politik, öffentlicher Verwaltung und Wissenschaft der Allgemeinheit in vollem Umfang, zeitnah, in offenen Formaten, über offene Schnittstellen, maschinenlesbar und ohne Einschränkungen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ist also eine ziemlich weitreichende Forderung. Etwas anschaulicher ausgedrückt in den schönen Worten von Wau Holland: öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Doch von welchen Daten reden wir eigentlich, wenn wir von Open Data reden? Von Daten aus der Politik, der öffentlichen Verwaltung, den Wissenschaften. Wir reden von unseren Daten, denn wir haben schon dafür bezahlt. Um ein paar Beispiele zu nennen, es sind wissenschaftliche Studien, es sind Daten aus der Stadtplanung, es sind die Postleitzahlen, es sind geografische Daten, es sind statistische Daten, es sind Gesetze, es sind relativ profane Sachen wie die Zeiten der Müllabfuhr oder des öffentlichen Nahverkehrs. Und ich habe es hier auch hingeschrieben, es sind, können auch Zensusdaten sein. Das wird hier gerade in einem anderen Workshop parallel diskutiert und ich bedauere sehr, dass wir nicht da sein können, weil ich finde es gerade so wichtig zu unterstreichen, dass, und das wollen wir nachher auch mit euch diskutieren, dass sich aus unserer Sicht Datenschutz und die berechtigte Forderung des Schutzes der Privatsphäre nicht grundsätzlich mit Open Data im Widerspruch steht. Stellen wir uns den Staat mal als einen Serviceautomaten vor. Wir tun Steuergelder rein und raus kommen lauter schöne Sachen, Infrastruktur, Straßen, Universitäten und so weiter, aber auch Service, Verwaltung, Polizei mögen wir vielleicht nicht so gerne, aber ist auch ein Service des Staates, die Müllabfuhr und so weiter und so fort. Aber die Analogie passt nicht ganz. Wenn wir einen Realitätscheck machen, wir haben keine offene Regierung. Wir haben immer noch eine Windows-Regierung, eine Closed-Source-Regierung, keine offenen APIs, es sind private APIs. Den dritten Punkt habe ich jetzt gerade vergessen. Hier sollten eigentlich noch Kommentare sichtbar sein, aber das hat anscheinend nicht geklappt. Naja, ist auch real. Unsere Utopie, eine offene Regierung. Lawrence Lessig hat das Read-Write-Government genannt oder andere reden von einer Open-Source-Regierung. Eine Regierung mit offenen Schnittstellen, mit Undock-Möglichkeiten, mit dem Recht, sich zu informieren. Das war schon der erste Teil. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, the bad. Denn wie mit allen Utopien ist der Weg dorthin nicht ohne Widersprüche zu erreichen. Es gibt mögliche Konfliktfelder. Also, und das wollen wir vor allen Dingen hauptsächlich jetzt auch direkt jetzt mit euch diskutieren, nicht im Anschluss, die üblichen 10 Minuten Fragerunde. Open Data und Privatsphäre, widerspricht sich das grundsätzlich? Wo sind da die Problemfelder? Ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Problem damit hat, wenn wir Daten über Vulkanausbrüche öffentlich zugänglich machen. Aber bei personenbezogenen Daten, da liegen mögliche Konflikte. Das erste Problem, was mit personenbezogenen Daten auftreten kann, ist der Widerspruch zwischen dem berechtigten Schutz der Privatsphäre einzelner Personen versus dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Das macht sich halt besonders deutlich sichtbar bei Politikern. Da ist es sogar schon so, dass per Gesetz festgelegt ist, dass die zum Beispiel ihre Nebeneinkünfte öffentlich machen müssen. Aber wie ist es mit den Bankern, mit den Lobbyisten? Die können sich nach wie vor immer auf ihr Recht auf Privatsphäre zurückziehen. Das ist aus unserer Sicht, wenn wir eine transparente Regierung haben wollen, einen transparenten Staat, ist das ein Riesenproblem. Das andere Problem mit personenbezogenen Daten ist, wo fangen Informationen an, persönlich zu sein? In Statistiken wird dann üblicherweise mit Anonymisierung gearbeitet, dass es nicht mehr auf einzelne Personen zurückführbar ist, aber da gibt es Probleme, da gibt es Grenzfälle, da können Patterns, also Muster rausgelesen werden. Wenn bestimmte statistische Daten mit anderen gemischt werden in Mashups, dann kann man vielleicht Schlüsse drauf ziehen, die wieder auf einzelne Personen oder Personengruppen zurückführbar sind und dadurch zu Diskriminierung führen können. Das beste oder ein gutes Beispiel oder vielleicht das schlechteste Beispiel, was man mit Open Data auch machen kann, ist dieser Anti-Social Behavior Barometer als iPhone-App, der einem dann anzeigt aus Polizeistatistiken, in welchen Stadtteilen von London die Anti-Social Behavior-Rate bei 26,9% liegt. A, was sagt mir das? B, ich finde das kritisch. Also das tut bestimmte Stadtteile, bestimmte Bevölkerungsgruppen im Zweifel stigmatisieren und damit diskriminieren. Genau, was nun? Was tun? Fragte schon Lenin. Wir haben hauptsächlich drei Optionen. Also entweder wir erheben überhaupt keine Daten. Ich behaupte, das Ticket ist schon fast abgefahren. Zweite Variante, wir erheben Daten, aber wir veröffentlichen diese Daten nicht. Das ist, glaube ich, ungefähr der Status quo, wie wir uns befinden in vielen demokratischen Gesellschaften. Oder wir hätten Variante C, wir veröffentlichen alle Daten und achten aber auf den Datenschutz, achten auf den Schutz der Privatsphäre und sorgen durch Antidiskriminierungsgesetze dafür, dass bestimmte Player keinen Unfug mit diesen Daten treiben können. Also ich, konkretes Beispiel, Gesundheitsdaten. Das passiert gerade jetzt in den USA. Das Projekt heißt, wie heißt das? Government Dashboard oder sowas. Da werden also zentral Daten aus dem Gesundheitswesen gemasht. Und dabei kann man halt Missstände erkennen. Dabei kann man sehen, okay, in New York City kostet eine Herztransplantation so viel, in einem anderen Staat so und so viel. Woran liegt das? Man kann sehen, dass in einem bestimmten Stadtteil, wo vielleicht, was weiß ich, die Nickelwerte im Wasser besonders hoch sind, es mehr Probleme mit der Schilddrüse gibt und so weiter. Also das sind im Prinzip interessante Informationen, die man daraus gewinnen kann, auch positive Informationen, die die Gesellschaft dazu nutzen könnte, Missstände zu beheben. Aber es können natürlich genauso gut auch diese Informationen können natürlich genauso auch missbraucht werden, zum Beispiel von der Versicherungsgesellschaft, die dann sagt, naja, wenn du weiß, übergewichtig 45 bist und in New York City wohnst, dann hast du einfach ein höheres Risiko, an Herzinfarkt zu sterben, als diese andere Bevölkerungsgruppe und deswegen ist deine Versicherungspolice teurer oder du kriegst sie erst gar nicht.
Das ist ja also kein Missbrauch.
Naja, das ist eben zu verhandeln. Also ich finde schon, dass das... Warum ist das deiner Meinung nach kein Missbrauch? Fangen wir doch mit der Diskussion an.
Weil es, wenn es als, ich bin jetzt bewusst polarisierend,
ja,
übermäßig viele verfettete amerikanische Mitbürger gibt, die Versicherungen hochtreiben, das bewusst polarisieren, ja, dann möchte ich da vielleicht gar nicht für zahlen, sondern ich finde es dann vielleicht gut, wenn die Versicherung unterstützt, dass man stattdessen ein Fitnessprogramm macht oder ähnliches. Das ist zum Beispiel das zweite Wort, finde ich, das sehen, da muss man schon sehen, auf welcher Seite der Grenze das ist. Das ist ja ad hoc ein betriebswirtschaftliches Interesse hinter den Daten zu haben, ist ad hoc erstmal nicht bösartig.
Mhm. Aber man kann sich genauso gut vorstellen, dass so eine Versicherungspolicy auch diskriminierend sein könnte. Also halt gesagt wird, was weiß ich, in dem und dem Stadtteil sterben mehr Leute früh an Alkoholismus. Deswegen werden die Versicherungspolicy erhöht. Würde man dann immer noch sagen, ja, das ist also...
Aber das passiert doch jetzt auch schon. Ich meine, Statistiken werden ja auch von den Krankenkassen erhoben, vielleicht nicht in dem Ausmaße und die müssen natürlich irgendwie berechnen, wie sie ihre Policen bepreisen. Und ich meine, irgendwelche Daten kriegen die ja immer. Die Frage ist natürlich, wie viele Daten und da muss natürlich so eine Balance gefunden werden, wie groß das Risiko der Versicherung ist und sagen wir mal, wie groß die Allgemeinheit bei den Mitteln besteht.
Naja, nur im Moment mögen diese Daten existieren, nur es hilft deswegen nichts, weil daraus keine Konsequenzen möglich sind.
Da hinten, du hattest dich vorher gemeldet.
Das finde ich, dass das Antidiskriminierungsgesetz, wie man die Daten verwenden darf. Es kommt sehr, sehr stark auf die Fragestellung an. Wenn ich jetzt sage, du bist über 40 übergewichtig und hast ein hohes Herzinfarktrisiko, stelle ich die Frage, weil ich eine Versicherung bin und hier höhere Prämien aufbrummen will, oder stelle ich die Frage, weil ich ein Arzt bin und gucken, welche Vorsorgeuntersuchung ich am sinnvollsten mit dir mache. Ebenso die Frage jetzt zu, welche Stadtteile, wie werte ich Kriminalstatistik nach Stadtteilen aus, mache ich das, weil ich sagen will, hier, der Kölner Norden ist total asozial, oder sage ich das, wo muss Bildung am stärksten gefördert werden in der Region. Und jetzt gerade bei dem Beispiel von den medizinischen Daten, da muss insofern Antidiskriminierungsgesetz nicht wie die Daten, nicht, dass die Daten nicht geschmackvoll ausgewertet werden dürfen, wie in dem welcher Stadtteil ist asozial Beispiel, sondern wenn die Versicherung nicht diskriminieren darf nach Tarifen, nach deinen soziodemografischen und was weiß ich was Daten, dann ist das ja auch, liegt das, das wäre die Richtung, die Gesetze gehen müssen. Und dann haben natürlich die Versicherungen nach wie vor ein Interesse daran, diese Auswertung zu machen, aber die dann vielleicht besondere Förderangebote anzubieten oder zu sagen, hey mal, geh doch mal zum Sport oder...
Aber das zwingt einen ja schon, wenn man dann darauf reagieren will, immer in so eine reaktive Haltung, ne? dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt das Problem mit den Krankenkassen gelöst, jetzt müssen wir das Problem mit den Arbeitgebern, die halt Leute, die online, oder müssen wir das Problem von Arbeitgebern lösen, dann müssen wir das nächste lösen, müssen wir das nächste lösen. Es ist so ein bisschen Schlusswunden verarzten Lösung gegen Kriminalität.
Man gerät wahrscheinlich in die Gefahr, dass man da in so eine Feuerwehrrolle kommt, dass man erstmal alle Daten rausgibt und dann nur noch feuerwehrmäßig hinterherrennt und versucht.
Aber die Gefahr, zu beurteilen, ob jetzt eine Auswertung der Daten geschmackvoll oder sozial gewünscht ist oder nicht, das finde ich noch viel problematischer. Wer soll das entscheiden? Wir haben alle irgendeine Agenda.
Ja, es gab andere Wortmeldungen.
Hier vorne, du hast dich auch schon mal. Müssen wir das insgesamt mit Mikro spielen? Ja, ne?
Wird es gestreamt? Aufgenommen? Okay.
Ja, also wenn ich es jetzt mal ganz überspitzt darstelle mit der Versicherungsgeschichte, wenn ich jetzt alle Daten erhebe über jeden und daraus quasi auch ableiten kann, wie hoch das Risiko ist, dass der krank wird und das mit einer recht hohen Zuverlässigkeit, dann können wir uns ja das ganze Versicherungssystem im Endeffekt schenken, denn das Versicherungssystem ist ja eigentlich dafür da, sag ich mal, das Risiko über die Gemeinschaft zu verteilen. Und wenn jeder genau für seine Krankheit zahlen muss, dann kann ich auch direkt zahlen, ohne dass ich die Versicherung noch mitfinanziere. Also.
Interessanter Punkt.
Ja, ich denke, das Letztere passt nicht so ganz, weil du ja immer noch eine individuelle Ungewissheit über die Zukunft hast. Aber ich denke, wir brauchen keine Beispiele aus den USA zu nehmen über fiktive Sachen. Man muss sich einfach mal das Schufa-Scoring angucken. Ich denke, das ist ein ganz klassisches Beispiel, was mit Daten heute schon gemacht wird und was direkt diskriminierende Auswirkungen hat für jeden, der in einem Stadtbezirk wohnt, der vielleicht ein bisschen problematisch ist. Und zum anderen ist es aber auch so, dass Versicherungen das ja auch bei der Kfz-Versicherung schon machen. Es gibt Sondertarife für alles Mögliche. Für Lebensalter ist ein Unterschied. Ob du eine Garage hast, ist ein Unterschied. In welcher Region du wohnst, ist ein Unterschied. Du wirst es letztlich nicht verhindern können, denke ich. Und man kann auch mit den Gesetzen nicht überall nachlaufen. Ich denke, was wir als allererstes mal bräuchten, ist, welche Daten sind denn überhaupt schutzwürdig? Eine Diskussion. Also in Skandinavien ist es, soweit ich das weiß, ja auch so, dass Steuergeheimnis nicht gilt, sondern dass die Informationen öffentlich bereitstehen. Dann hast du natürlich auch eine Kontrolle. Und bei uns würde da jeder Zeter und Mordio schreien.
Vielleicht kann man das in dem Sinne jetzt auch nochmal die Diskussion so ein bisschen zurückbringen, eben in Bezug auf die Frage, welche Daten sollte der Staat jetzt gerade freigeben? Welche Daten sollten wir dort fordern? Und welche Daten sollte man wirklich fordern, dass sie nicht erhoben werden? Welchen Daten sollte man fordern, dass sie erhoben werden? Oder kann man zulassen, dass sie erhoben werden, aber sie sollten nicht öffentlich freigegeben werden? Und welche Daten wiederum kann man auch oder muss man auch öffentlich freigeben? Und ich glaube, gerade im Letzterem haben wir bisher einfach ein furchtbares Defizit in Deutschland und müssen aber trotzdem bewusster jetzt uns annähern.
Also ein grundsätzlicher Kritikpunkt oder Fragepunkt, den ich hier sehe, ist, ich meine, ihr sagt, es gibt personenbezogene Daten und man muss eben unterscheiden, wer sind jetzt Gruppen, bei denen wir die auch wissen wollen, Politiker, Lobbyisten, wer ist das nicht, was für Daten sind kritisch, was für Daten sind nicht kritisch oder auch Diskriminierung, was ist Diskriminierung und was ist keine. Aber die Frage ist ja letztlich auch, wer entscheidet das Ganze? Denn in der typischen westlichen Demokratie ist es ja letztlich so, dass politische Entscheidungen von Parteifunktionären getroffen werden. Am Ende der Geschichte und ist die Frage, sollen die wirklich all diese Entscheidungen treffen dürfen? Die Entscheidung, welche Personen sind interessant, welche Daten sind zu schützen und wer soll diskriminiert werden oder nicht, finde ich auch ein bisschen, ja, oder ist ein Punkt, wo ich nicht sehe, wo kann man da den Hebel ansetzen?
Ich meine, viele Daten kann man ja auch selber sammeln, ne? Also gerade wenn es darum geht, irgendwie Lobbyisten Informationen zu sammeln, da kann man auch einfach Crowdsourcing betreiben. Einfach ist da auch relativ, aber.
Ist der Witz oder die Drehrichtung nicht genau, dass man gewissermaßen sein eigenes offenes Datenset oder sagen wir mal generisch verfügbares Datenset haben möchte, weil die Versicherungen wir als Community, sage ich mal. Also wenn wir gewissermaßen, also zunächst mal die Daten der Versicherung, warum mein Auto jetzt teurer ist als andere Leute Autos, bloß weil ich in Köln-Mühlheim wohne, die haben die Versicherung ja eh schon, aber eben genau ihren eigenen Datensatz aufgrund ihrer eigenen erhobenen, in Anführungsstrichen, Daten. Wäre der Witz nicht genau, dass man sagt, die, oder Open Data wäre halt, dass auch andere Leute auf diese Daten Zugriff haben, und vor allen Dingen ist nicht die Interpretation dieser Daten nochmal ein gutes Stück wichtiger, gemäß der Maxime, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, um eine Vergleichbarkeit zu erzeugen.
Weitere interessante Fragen, ja? Weitere Wortmeldungen? Nein, ich glaube, ich danke euch sehr für diese vielen Beiträge. Ich glaube nicht, dass wir die Fragen letztendlich hier abschließend klären können. Ich würde aber eigentlich tatsächlich auch den Punkt, den du gesagt hast, nochmal aufgreifen, nämlich wir müssen uns keine Beispiele aus den USA holen, sondern es passiert bereits. Und wie gehen wir mit dieser Situation um? A, dass Daten schon erhoben werden, B, dass Leute schon Zugriff auf diese Daten haben, und C, dass Leute schon damit Unfug treiben. Also das, finde ich, wären für mich als jemand, der sich als Fürsprecher für eine Open-Data-Bewegung und für mehr Transparenz in Politik und Regierung einsetzt, wären das für mich die Fragen, die ich zuerst mir anschauen würde. So, neben weitergehenden, sicherlich auch wichtigen demokratietheoretischen Fragen, ob wir wollen, dass das dann im Parlament entschieden wird oder von Partei funktionieren. Da gibt es jetzt doch noch weitere Wortmeldungen. Gut, da habe ich dann noch was
provoziert. Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Indem du die Daten öffnest, kriegen andere Leute erstmal mit, dass es die überhaupt gibt. Und dadurch kannst du ja auch erst die Basis für eine breitere Diskussion schaffen, weil im Moment ist das ja Spezialistenwissen, was damit passiert, und teilweise auch geheim gehaltenes Wissen von denjenigen, die die Daten jetzt schon haben.
Ja, ich denke, dass man da weitreichend auch beim Informationsfreiheitsgesetz schon mal spicken kann. Zum einen, was ja auch jetzt schon unproblematisch als freie Daten gelten, und da vielleicht auch noch mal gucken sollte, dass besonders die Ausnahmen, was jetzt Betriebsgeheimnisse von irgendwelchen Firmen oder so, wo halt wirklich kubikmeterweise faule Ausreden unterwegs sind, die dann halt auch missbraucht werden, Stichwort Toll Collect oder Privatisierung der Berliner Wasserbetriebe und solche Geschichten, dass da halt einfach auch massiv der Mauschelei dadurch Vorschub geleistet wird.
Ich denke, danke, das ist die super Überleitung zum dritten Teil unserer Präsentation.
Ich glaube, wir sollten auch mal von der theoretischen Ebene uns verabschieden und in die Praxis gucken. Und die Praxis ist wie immer the ugly. Deutschland ist, das muss man leider Gottes so sagen, ein ziemliches Open-Data-Entwicklungsland. Normalerweise, wenn man so eine Präsentation hält, dann endet diese Präsentation immer in: Wir zeigen euch jetzt 20 coole Apps, die es bereits in anderen Ländern gibt, die bereits in Open-Data-Kontext die Welt erklären. Wenn man deutsche Beispiele sich anguckt, dann hat man hier allerlei Schmankerl. Also mal angefangen bei Sachen, die wirklich unheimlich gut gemeint sind. Der Deutsche Bundestag zum Beispiel hat gerade eine neue Webseite. Sie veröffentlichen dort auch die Parlamentsprotokolle, die Gesetzesvorlagen und die gesamten Anfragen und so weiter und so fort. Aber sie wissen es einfach nicht so richtig, wie man es macht. Das ist einfach so eine traurige Feststellung, dass es erstens hier, du kannst die Daten hier nicht mal schnell so richtig runterkriegen, außer wenn du irgendwie 17 Millionen Session-Protokolle mit implementierst sozusagen. Du musst immer so den Limbo mit der Suchanfrage tanzen. Und was du rauskriegst, sind halt PDFs, aus denen du erst mit allerlei Magie dann sozusagen wieder Text machen musst. Das heißt, um so richtig an sowas ranzukommen, du brauchst eine Menge Arbeit. Gleich ein klein wenig gesteigert, das hier sind die deutschen Gesetze im Netz. Eine coole Seite, keine Frage. Erst wenn man genauer drauf guckt, stellt man fest, dass sie zum Beispiel 1,5 bis 2 Monate normalerweise hinterherhinkt hinter der tatsächlichen Gesetzgebung, weil es dort sozusagen ein Geschäftsmodell gibt, dass man nämlich die Gesetzesupdates und insgesamt den Korpus der deutschen Gesetze auch noch gerne gleichzeitig verkaufen will. Veröffentlichungen von deutschen Gesetzen erfolgen. Hast du?
Wolltest du noch das mit der Lizenz noch, das
Schmankerl? Ja, das ist hier dann die Veröffentlichung deutscher Gesetze. Also ein Gesetz tritt erst dann in Kraft, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird. Dann kann man fragen, was ist das Bundesgesetzblatt, wenn es offensichtlich am legislativen Prozess in Deutschland irgendwie beteiligt ist. Ja, es ist eine private Firma, Teil der Dumont-Firmengruppe. Sie haben ein Urheberrecht auf die Sammlung der Gesetze, nicht auf die Sammlung des Bundesgesetzblattes, nicht auf die einzelnen Dokumente, die da drin hängen. Aber sozusagen der Prozess der Veröffentlichung ist dort privatisiert. Und ich liebe einfach die Tatsache, dass ein Drittel dieser Seite hier aus einem Urheberrechtshinweis besteht. Und auch hier hat man sich wieder technisch alle Mühe gegeben, dass man da zu einer maschinellen Auswertung nicht so wirklich kommt, obwohl im Prinzip dieses ganze Papier hier nichts anderes ist als ein Diff.
Und, spannende Frage, das ist ein Attribute Non-Commercial. Ja? Das heißt, was ist denn mit dem Anwalt, der im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit, also im kommerziellen Betrieb, sich vergewissern will, wie das denn eigentlich ist mit dem deutschen Gesetz? Der darf nicht theoretisch, also wenn ich Non-Commercial mal halbwegs stringent durchdenke, darf er das Zeug gar nicht benutzen. Also das ist, da haben Leute wahrscheinlich noch nicht mal wirklich drüber nachgedacht, was sie denn geschrieben haben. Der darf das nicht.
Ja, also das ist mal so eine etwas ungesunde Mischung aus, es ist ein bisschen alter hergebracht und es ist teilweise einfach wirklich durch kommerzielle Interessen geprägt. Es gibt noch einen anderen Fail-Factor, I'm not connected to the Internet, das Bundesamt für Statistik sind besonders gut darin, Dinge so aufzubereiten, dass kein Mensch sie mehr irgendwie versteht. Und auch die geben sich einige Mühe, dass man die Daten nicht sozusagen mengenweise beziehen kann, es sei denn, man kauft sich für 50, beziehungsweise wenn man den gesamten Datensatz haben, für 500 € im Jahr ein Webservice-Abo. Auch das trifft nicht überall zu. Es gibt die Landes-Regionalstatistik-Leute, die rücken die Daten irgendwie liberaler raus. In der gleichen Schiene von wegen zu nerdig, um verstanden zu werden, sind solche Sachen hier. Das ist was richtig Cooles. Das ist ein Geoinformationssystem der Stadt Berlin, in dem wirklich unheimlich viele Daten drin hängen. Eigentlich wollte ich das online ganz kurz präsentieren, weil man einfach sehen kann, dass hier dort, man klickt dann dort im Prinzip so auf so eine Landkarte die Punkte an, innerhalb der man eine Bounding Box die Daten anfragen kann, um dann ein schlecht gerendertes GIF der Daten zu kriegen, wenn man es nicht gleich als Java-Applet kriegt. Wenn man dann die URL hier mal in Google eingibt, dann findet man heraus, dass es irgendwo auf der anderen Seite, aber von nirgendwo aus verlinkt, einen Webservice-Endpunkt gibt, mit dem man die ganzen Daten als Vektor runterziehen kann. Das der Öffentlichkeit mitzuteilen, hat man leider versäumt. Was da genau die Nutzungsrechte von mir sind, weiß ich nicht, steht nirgendwo, weiß ich einfach oder kann ich nicht rausfinden. Also um nochmal zurückzukommen, wo das...
Wenn man Sie anruft, sagen Sie übrigens, ja, man dürfte das privat sich schon angucken. Wenn man dann was anderes damit freut, sollte man schon nochmal fragen.
Was ist dann die Überhilfe? Darf ich dann auch privat meine öffentliche Meinung über das, was ich mir privat angeguckt habe, veröffentlichen?
Ich denke da beschneiden sich nicht. Also,
nur jetzt sind sie halt in diesem System drin und sind dadurch erst georeferenziert. Das ist ausgelagert an die anderen Subunternehmen.
Also ich finde ganz generell ist es wichtig, dass man sich dabei ein bisschen die Tendenz hat, niemals mit böser Absicht zu erklären, was man einfach mit bürokratischer Trägheit auch erklären kann. Im Prinzip zerfällt dieses ganze Open Data Status Quo in Deutschland momentan in drei Kategorien. Es gibt irgendwie ein politisches Problem, was wir haben. Es gibt ein technisches Problem, was wir haben, und es gibt irgendwie ein administratives Problem, was wir haben. Zu dem politischen Problem. Lizenzen, das ist einfach oft weitestgehend ungeklärt und manchmal hat man auch so das Gefühl, man ist der Erste auf der Welt, der sich jemals fragt, was da eigentlich die Lizenz ist. Bei anderen Leuten, wie gerade bei diesen ganzen juristischen Fachverlagen, die Gesetzesänderungen, Urteile und so weiter veröffentlichen, ist es auch einfach durch kommerzielle Interessen geprägt. Und wir haben seit 2006 ein Informationsfreiheitsgesetz, an manchen Orten nicht. Also das hier ist sozusagen die Karte der Bundesländer, die ein eigenes Informationsfreiheitsgesetz umsetzen. Auf Bundesebene gibt es auch eins.
Wer hat ein eigenes, die Grünen oder die Grauen?
Die Grünen haben ein eigenes, die Grauen nicht. Die Logik dahinter scheint zu sein, dass das wohl, wer am Länderfinanzausgleich irgendwie an der nehmenden Seite aktiv sein will, der hat ein Informationsfreiheitsgesetz. Ja, also und auch wenn es ein Informationsfreiheitsgesetz gibt, es gibt meistens irgendwie so verschiedene Fronten, an denen das nicht so perfekt hinhaut. Also Geheimhaltung ist es einfach oft ziemlich beliebig sozusagen. Man kann einfach Daten für schützenswert erklären, wenn man entweder zu faul ist oder einfach aus politischen Gründen gerade nicht wirklich willig ist, sie rauszurücken. Man hat immer noch die Möglichkeit, Kosten dafür anfallen zu haben, dass die Daten bereitgestellt werden. Da gibt es zwar wohl auch ein oberes Limit, 500 € für einen Datenbezug, aber im Prinzip ja, sie liegen in eurer Datenbank und es trennen euch irgendwie nicht so viel davon, sie uns einfach zu geben.
Peter Schaar hat gerade vor ungefähr 2 Wochen in Berlin den zweiten Informationsfreiheitsbericht vorgestellt und wieder musste er feststellen, dass ungefähr 30% aller Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene negativ beschieden werden, was aber nicht heißt, dass die anderen 70 rein positiv beschieden werden, sondern unter diesen anderen 70% befinden sich viele Anfragen, die eben nur zum Teil beantwortet werden, wo also erhebliche Teile der Daten dann aus allen möglichen Gründen der Geheimhaltung ausgestrichen werden und es sagt auch nichts daraus, ob diese Daten zu welchen Preisen ausgegeben worden sind. Und hat dann tatsächlich so ein bisschen resigniert gesagt, dass er sich eigentlich gedacht hätte, dass das mit dem Informationsfreiheitsgesetz schneller auch so ein bisschen den Mindset, also die Kultur der behördlichen Geheimhaltung hin zu einer proaktiven, transparenteren Kultur, dass sich das schneller ändern würde, hat er gesagt, das müsse man wohl konstatieren, dass es noch eine harte Nuss zu knacken ist an der Stelle.
Genau, dieser Mindset ist auch der letzte Punkt, eben sozusagen die Frage, muss ich bei euch anrufen oder muss ich euch irgendwie Briefe schreiben oder kann es nicht einfach auch, wie jetzt neuerdings in den USA verordnet ist, bei jeder deutschen Behörde ein /open geben, bei dem Daten, die veröffentlicht werden, bereitgestellt werden. Das schließt sich so ein bisschen an das technische Problem. Zum ersten Punkt im Prinzip einfach die Frage, ist PDF und ist DocX ein offenes Format? Darüber kann man mit Sicherheit streiten. Ich würde da eher zu einer negativen Antwort tendieren. Und das zweite Problem ist einfach, dass uns noch in vielen Fällen die technische Umsetzung in richtig guten Web-Apps, in richtig guter Infrastruktur, dazu komme ich gleich auch nochmal, fehlt. Und dann gibt es natürlich noch irgendwie das administrative Problem, dass man einfach oft nicht weiß, wie man jetzt genau fragen muss. Und dass es auch einfach in den ganzen Behörden noch so ein bisschen verankert ist, dieser Gedanke, nicht wirklich ein Dienstleistungsgedanke und nicht wirklich ein Transparenzgedanke verankert ist, sondern man, naja, wir sind das Amt, wir wissen es richtig, wir sind die Leute, die hundertprozentig wissen, wie man mit den Daten umzugehen hat. Und alle anderen würden denen irgendwie Gewalt antun. Mein Lieblingswort in dem Kontext ist die Missdeutungsgefahr. Also der Bundeshaushalt wird nicht als Tabelle veröffentlicht, weil eine massive Missdeutungsgefahr des Bundeshaushalts besteht. Dass auch Herr Schäuble einer gewissen Missdeutungsgefahr in Bezug auf den Bundeshaushalt unterliegt, darüber sei hier auch nichts weiteres gesagt. Und dann gibt es noch so diesen Trend zu IT-Megaprojekten. Das heißt, man sagt, okay, wir wollen gerne Daten veröffentlichen, dann stellen wir jetzt T-Systems oder Siemens für 10 Jahre an, die bauen 3 Milliarden Zeilen Code und dann haben wir am Ende ein zentrales Informationssystem mit 17 Milliarden Abkürzungen deutscher Bauart und APIs, die auf Deutsch laufen. Das ist ganz furchtbar. Und dann hat man sozusagen, man kommt nicht so richtig mit der Idee, einfach mal fuzzily, ich habe eine coole Tabelle, ich stelle sie ins Web. Diese Idee ist einfach vollkommen fremd. Das geht nicht, nee, das ist unmöglich. Das heißt, wie kommen wir zu blühenden Landschaften? Eine Sache, die wir momentan anfangen, ist sozusagen ein wenig Infrastruktur bereitzustellen, damit man diesen Zugang zu offenen Daten in Deutschland verbessern kann. Dafür haben wir eine Webseite gestartet, offenedaten.de. Offenedaten.de, wir sind hier auf einer CCC-Veranstaltung, deshalb werde ich euch nicht besonders weitgehend mit dieser schönen Seite davon belästigen. Hier kann man sozusagen suchen, man kann eigene Datensätze, wenn man welche findet, eintragen und dadurch soll sozusagen ein Index erschaffen werden. Einfach mal der Daten, die bereits verfügbar sind. Gestern habe ich noch so ein paar Beispiele gesucht und habe dabei entdeckt, dass zum Beispiel das Bundesernährungsportal irgendwie ein wundervolles offene Datenportal ist. Das heißt, oft gibt es da einfach Sachen, aber man hat keinen richtigen Überblick darüber, was eigentlich verfügbar ist. Und was besonders cool ist, ist, was hinter diesem offenen Daten.de steht, das ist eine Technologie namens CCAN, Comprehensive Knowledge Archive Network. Und CCAN ist einerseits der Versuch, einen Index zu erstellen, andererseits das Debian der Daten. Das heißt, was CCAN macht, ist im Prinzip, dass man eine Registry hat, beziehungsweise man hat verschiedene Registries. Jeder kann sich die Software runterladen und ein eigenes CCAN-System betreiben. Es gibt zum Beispiel hmg.ccan.net, das ist das gleiche wie data.gov.uk. Also die englische Regierung, die britische Regierung verwendet das, um ihren offiziellen Datenkatalog zu betreiben. Gleichzeitig gibt es dann unheimlich viele von diesen Grassroots-Katalogen, wie wir ihn betreiben. Dann gibt es sozusagen, was ausgelagert ist, ist nur ein Metadatenkatalog. Das heißt, es gibt immer noch diesen Storage-Teil, der irgendwo anders abgewickelt wird. Sei es auf archive.org oder eben auch bei den zuständigen Behörden einfach, dass man Deep Links macht. Der Trick ist, wenn man einen ordentlichen Deep Link hat, dass es ein Client-Programm gibt, DataPKG, mit dem man dann einfach DataPKG Install Bundeshaushalt machen kann. Und dann hat man sozusagen eine ausgewertete Version des Bundeshaushalts installiert und kann gemütlich den Samstagabend damit zubringen, mal rauszufinden, ob die ganzen Zahlen auf Null kommen. Tun sie nicht, Spoiler Alert. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Kameralistik nicht verstehe. Die hat noch viele Nullen, diese Rundungsfehler, aber das würde ich in der Tat auf Verständnisprobleme schieben. Also ich glaube nicht, dass wir da wirklich haushalterische Lücken dieses Ausmaßes haben. Insgesamt ist das Ganze komplett durch eine API ansteuerbar. Das heißt, wenn man ein Programm hat, zum Beispiel einen Scraper, dann gibt es einfach die Option Hint. Wenn ihr so einen Scraper schreibt, dass man noch ein paar Zeilen extra einschreibt, dass die Daten, wo man schöne Deep Links rausfindet, wo man ein schönes Archiv sich anlegt, automatisch eingepflegt werden in CCAN. Das ist auch hier ein wenig die Bitte. Und was passiert, wenn man also einen Überblick darüber gewonnen hat, was für Daten es gibt, wenn man zunehmend diese Daten sich dadurch erschließt, dann kann man anfangen, richtig coole Apps zu bauen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch das hier, Magnificent. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das hier? Nicht so viel, cool. Magnificent ist im Prinzip eine sehr, sehr smarte App, mit der man fast beliebige Daten als Layers, fragt mich nicht, was das genau ist, das ist irgendein HTML5, Voodoo, über Google Maps legen kann. Und das hier zum Beispiel ist einfach das Haushaltspaket, das Konjunkturpaket, über Berlin gelegt und man kann einfach mal gucken, wo das Geld hinging sozusagen aus dem Konjunkturpaket. Hier ist gerade aus diesem FB-Inter, was ich vorhin gezeigt habe, live, sind das dort die ganzen Arbeitslosenzahlen für Leute unter 25, glaube ich, ja, Arbeitslose unter 25 im Jahr 2004. Das heißt, da wird es dann irgendwie ein wenig illustrativer. Man sieht, dass man in Kreuzberg die Freizeit doch sehr hoch schätzt.
Ganz kurz ein bisschen Werbung für den jungen Programmierer, der das gemacht hat, Stefan Wehrmeier. Hat das Ding auf unserem ersten Open Data Hack Day 17. 18. April in Berlin sozusagen gelauncht. Also, ja, wollte ich einfach nur merken. Ein wunderbarer Typ. Wo kommen da jetzt die
Daten her? Also das hier, die Frage war für den Stream, wo kommen die Daten her? Das hier kommt live aus diesem FB-Inter-System. Das heißt, es wird... Das
schreckliche Tier, was wir vorhin gezeigt haben.
Ja. Also es kommt nicht aus dem FB-Inter-Interface, sondern es kommt aus dem WMS Webmap-Service, der dahinter liegt. Und das hier ist eine ausgewertete, ich glaube, das war auch aus dem FB-Inter, aber eine HTML-Tabelle im Prinzip einfach geplottet mit GeoResolve. Das ist aber sozusagen im Prinzip ein relativ kläglicher Anfang, deshalb auch das Entwicklungsland trifft nicht nur auf die offizielle Seite zu, sondern auch auf die Grassroots-Seite ein bisschen. Hier ist mal so eine kleine Einkaufsliste von Dingen, die meines, unseres Erachtens einfach fällig sind, die auch... ich habe keinen Bock mehr, what do they know, an irgendwelche Wände zu werfen. Wir müssen die deutsche Variante haben. Ein Ding, Informationsfreiheitsanfragen. Die Idee ist sozusagen, momentan eine Informationsfreiheitsanfrage, ich frage ein Amt, könnt ihr mir die Daten geben? Sie sagen ja, nein. Ich weiß danach die Antwort. Viel cooler ist es natürlich, ich frage über eine Webseite ein Amt. Die Webseite speichert meine Anfrage, dokumentiert diese. Sie sagen ja, nein, weiß nicht. Die Webseite speichert natürlich die Antwort und gegebenenfalls auch die Daten. Und man kann damit sozusagen erstens Redundanz minimieren und zweitens einfach auch der Öffentlichkeit die Ergebnisse von solchen Informationsfreiheitsanfragen zugänglich machen. Genau, diese Proxy-Funktion ist extrem wichtig, glaube ich, bei solchen öffentlichen Daten.
Und fairerweise sollten wir auch noch sagen, es gab einen ersten Versuch in die Richtung, und zwar ist es ein Projekt vom Fürbot und dem CCC zusammen, das Ding heißt befreite Dokumente. Das Ding ist nur, das Projekt liegt leider im Dauerschlaf und wir haben auch mit den Leuten geredet und die Idee hierbei ist jetzt einfach mit einer breiter aufgestellten Koalition von verschiedenen Gruppen, Grassroots, die Lust haben, so eine Plattform nochmal in einen Tick besser und einen Tick auch öffentlichkeitswirksamer zu launchen, um das Informationsfreiheitsgesetz in unserem Land halt nachhaltig zu stärken. So. Also ich denke halt, dass halt auch die Öffentlichkeit so wichtig ist. Also wenn Leute nicht nur im Jahresbericht von Peter Schaar hören, dass da halt so und so viele Anfragen wieder abgelehnt wurden, sondern wenn das irgendwie plastischer wird als in so einem 40-seitigen Papier, sondern auf einer Webseite absehbar ist, wo man halt sehen kann, aha, Behörde A, so und so viele Anfragen gekriegt, so und so viele Anfragen nach so und so langer Zeit negativ beantwortet, dann ist das doch irgendwie ein Tool, womit man, glaube ich, auch ein bisschen Öffentlichkeit erzeugen kann.
Ja, das nächste ist so ein Ding, was immer wieder aufkommt, das ist einfach die Frage, wir haben ein Netzwerk, hauptsächlich mittlerweile in Berlin, von Leuten, die aufeinander Einfluss ausüben, wir haben Parlamentarier dort, wir haben Lobbyisten dort, wir haben Unternehmen dort und es ist einfach wichtig, dass man da mal irgendwann anfängt, dieses Netzwerk sozusagen ein wenig in die Öffentlichkeit zu zerren, zu zeigen. Wer sind eigentlich die Leute, die mittlerweile Staatssekretäre irgendwo sind und vorher bei RWE waren und wer sind die Leute, die Staatssekretäre waren und dann bei RWE gelandet sind? Da natürlich vorbehaltlich der datenschutzrechtlichen Überlegungen. Aber ich denke, da besteht einfach ein großes Informationsinteresse und das ist auch wichtig, dass man diese Verbindungen aufzeigt.
Vielleicht auch an der Stelle nochmal ganz kurz ein gemeinsamer Brainstorm. Also was würdet ihr auf die Wishlist schreiben? Also was würdet ihr euch von einer offenen, transparenten Regierung so erwarten, was noch fehlt?
Also wenn Guten Morgen. Also die Gesetze dieses Landes, also der Bundes und der Landes in Form eines großen Git-Repositories beziehungsweise Gesetzesänderungsvorschläge als Diffs wären einfach mal ganz großartig. Ich meine, es gibt ja durchaus manchmal mehrere Änderungsvorschläge, dass man dann einfach mal einen Fork hat, dass man da gut visualisieren kann, was da eigentlich passiert und an welcher Stelle da was passiert, wäre ganz interessant. Dann, was, aber das hatten wir im Prinzip schon, was allerdings nicht nur ein Problem von außerhalb ist, sondern auch ein Problem innerhalb im Abgeordnetenhaus in Berlin, gibt es die Sachen dann nicht mehr als E-Mail, weil dafür keine Zeit ist. Man hat nur die Zeit, es auszudrucken und rumzuschicken. Das ist dann ein bisschen komisch. Da wäre es halt irgendwie sehr schick, wenn man sowas mal als E-Mail kriegt oder auch als RSS-Feed, zumindest mal so die Drucksachen des Abgeordnetenhauses.
Zwei super Punkte. RSS und E-Mail gibt es oft. Bist du sicher, dass es das für ein Abgeordnetenhaus Berlin nicht gibt? RSS und E-Mail sind gerade die beiden Sachen, die es oft gibt. Also man kriegt sogar RSS vom Bundestag.
Also RSS haben wir bisher noch nicht gefunden, sowohl bei den Piraten als auch die von den Grünen suchen danach schon vergeblich. Und die Anfrage nach den Sachen per E-Mail, naja, das ist wie gesagt, manchmal ist dann nicht mehr die Zeit, um noch das Ganze per E-Mail rauszuschicken, ist dann die Begründung der Verwaltung.
Das nur ganz kurz als Hinweis, leider gerade ohne Web. Das ist so ein Spielzeug von mir, Gesetze... Ist wieder da? Okay. Das ist so ein Spielzeug von mir, das ist Mercurial Repositories, der Bundesgesetze. Und wenn jemand Lust hat, da Verordnungen und Landesgesetze mit reinzutun, bitte. Weitere coole
Ideen für die. Ich habe noch ein allgemeines Anliegen, dass jetzt seit ungefähr den 80er Jahren der öffentliche Raum immer mehr verschwindet. Und das ist ja hier auch Privatraum. Und dass vielleicht der nächste Kongress wieder in den öffentlichen Raum geht. Wenn wir jetzt hier uns um die Daten Sorgen machen, sollten wir uns auch um den richtig städtischen öffentlichen Raum für Diskussionen und Treffen wieder machen. Wenn die hinterstehenden Investoren sagen, die können praktisch bestimmen, was hier stattfindet oder nicht.
Auch ein interessanter Punkt. Weitere Punkte für die Wishlist?
Also für die Wishlist eins Dokumente, guckt euch mal Europa an, da gibt es halt auch einiges, gerade Gesetzgebung, Rechtsprechung und solche Dinge, ziemlich schlecht aufgemacht, könnte man vieles besser machen, allein dadurch, dass man sich die Daten zieht und sie untereinander vernetzt. Aber was mir noch wichtiger ist, als politische Forderung damit reinzugehen, was ihr ja eben auch mal angedeutet habt, dass alles, was mit staatlichen Geldern ganz oder teilweise finanziert wird, auch öffentlich sein muss. Das geht bis, es geht von der Wissenschaft über die Subventionen in der Wirtschaft bis hin zu den Medien, wo ja mittlerweile auch Informationen zum Beispiel aus politischen Magazinen nur noch eine bestimmte Zeit vorgehalten werden dürfen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das sollte man einfach als Prinzip verankern mit einer gewissen Übergangsfrist, dass diejenigen, die jetzt drin sind, nicht betroffen sind, aber jeder, der ab dem Stichtag dann noch Geld von der öffentlichen Hand haben will, sich halt einfach entscheiden muss, dass danach seine Daten öffentlich sind oder nicht. Und wer es nicht will und sein Geschäftsgeheimnis wahren kann, der wird dazu ja nicht gezwungen.
Ich glaube, wir sind über die Zeit raus. Wollen wir nicht noch ganz kurz hier die...
Ja, was mich nochmal interessieren würde, was wäre so die ideale Architektur für die maschinenlesbare Bundesregierung, die ja jetzt wirklich keine richtig neue Forderung ist, dass man sich einfach mal überlegt, was wäre idealerweise so die Darreichungsform der Daten, um auch zu ermöglichen, dass man sie auf verschiedene Arten und Weisen miteinander verknüpfen kann, um daraus immer wieder spannende neue Dinge entdecken zu können.
Da wirst du hier von ihm die Antwort RDF bekommen, von mir die Antwort fuzzy, friendly and open.
Gar nicht. Okay. Also ich wollte eigentlich gerade erwähnen, dass wir als Open Data Network gerade unseren ersten Schritt mal gemacht haben, in Richtung auf Politiker zu gehen oder auf die Politik zu gehen und eine Art Positionspapier entworfen haben zu dem Treffen beim Innenminister. Da kann man drüber streiten, wie sinnvoll es ist, sich da auf solche Veranstaltungen zu gehen, zum Dialog, Perspektiven deutscher Netzpolitik, wo es gerade um staatliche Inhalte ging, also um die Daten des Staates. Und da haben wir eigentlich einen recht klaren Forderungskatalog schon entworfen. Also uns da auch nicht alles selber ausgedacht, sondern uns daran orientiert, was es zum Beispiel von der Sunlight Foundation in den USA schon an formulierten Positionen gibt. Vom B3C gibt es sehr, sehr klare Empfehlungen an Regierungen, wie sie ihre Daten veröffentlichen sollten. Und ich, klar, irgendwie RDF, Semantic Web ist irgendwie die Zukunft, aber wir sind noch nicht da. Und deswegen würde auch ich denken, man sollte auf jeden Fall die niedrighängigen Früchte mitnehmen und den, das sind ja nicht nur große Politik, die da alles entscheidet, sondern es sind ja auch einzelne Behörden, die irgendwo sitzen, was weiß ich, Umweltamt von irgendeiner Kommune, die ja auch auf interessanten, relevanten Daten sitzen, und denen sollte man sagen, veröffentlicht, was ihr habt, alles ins Netz, und dann wird das entweder mit der Zeit, wird das verbessert, wird sich eine Community finden, die sagt, hey, wir haben Interesse an diesen Daten, dann gehen wir halt drüber, parsen das, uns annotieren und so weiter. Und würdest du noch was zu CCAN sagen an der Stelle?
Tragt's ein. CCAN, beziehungsweise offenedaten.de oder de.ccan.net ist der Nerdzugang. Ganz kurz vielleicht noch hier die Sachen, wo Sternchen hinter sind. Das sind irgendwie schon Sachen, wo es Leute gibt, die dran arbeiten. Das heißt, Kommunikation ist auch total cool. Und wollen wir ganz kurz noch auch weiter durchgehen hier, wo wir gerade am Thema Kommunikation sind, ne? Hackday, wir machen Hackdays, der nächste ist am 5. August, auch wieder in Berlin. Davor gibt es jetzt in Berlin demnächst auch ein Everything Open-Treffen, das jeden ersten Donnerstag im New Thinking Store stattfindet, bei dem man sich eben auch zusammensetzen kann und mal überlegen kann, was man genau angehen will, wie man es angehen will und was dazu passieren hat. Das ist natürlich wieder eine doofe Berlin-Zentralisierung, aber wenn es da die Möglichkeit gibt, es auch in anderen Ländern Bundesländern, ich habe Glück gehabt, Städten zu machen, ran an die Leber. Dann hier noch ganz kurz, das sind wir, schön für die Nachricht. Und hier Kontakt, schreibt uns an, macht mit. Und diese Wunschliste war im Prinzip ein Ding. Jetzt muss sich für jedes hier einer melden, dann wird das doch schon, glaube ich, wesentlich besser in Zukunft. Soweit, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, eine Anmerkung wollte ich mal machen, und zwar, ihr hattet vorhin darüber gesprochen, dass es so schwierig sei, auch aus dem Bundestag gute Daten rauszubekommen. Ich weiß nicht, ob das hier so bekannt ist, warum das so ist. Die Bundestagsverwaltung ist einfach strukturell, technisch völlig inkompetent. die wären diejenigen, die dafür zuständig sind, also diejenigen, die in der Verwaltung des Bundestages, ne? Nicht die Abgeordneten selber, sondern die Verwalter des Bundestages, die sind dafür zuständig und die sind einfach völlig inkompetent in diesen Bereichen, völlig überfordert in diesen Bereichen, als diese Enquete-Kommission sich jetzt gegründet hat. Da gab es ja die Forderung, dass da ein Forum aufgemacht werden, so ein Webforum aufgemacht werden soll, damit sich Leute irgendwie beteiligen können, dass diese Daten irgendwie öffentlich passieren, was da in dieser Enquete besprochen wird. Und dann gab es dann relativ schnell Anfragen von den verschiedenen Parteien an die Bundestagsverwaltung, ja, wie sieht das aus, kriegen wir das mal schnell hingesetzt, können wir mal so eine Webseite machen, so ein Forum dazu. Und die waren einfach völlig inkompetent, die haben das überhaupt nicht hingekriegt, die haben erstmal gesagt, nee, sowas können wir nicht machen, damit haben wir nichts zu tun.
Ein wesentliches Problem war wohl auch das Twitter-Logo, was auf der Website des Bundestags erschienen wäre, und das war ja nicht möglich. Aber andererseits ist es auch so, dass dann natürlich die Bundestagsverwaltung sagt, wir haben ein furchtbares Problem damit, dass wir eigentlich jeden Köttel, den wir lassen müssen, vom Ältestenrat des Bundestages abnicken lassen müssen. Das heißt, man schließt sich da schon gegenseitig ins Knie.
Ja, also ich würde auch so ein bisschen erwidern, ja, stimmt, da gibt es sehr viele inkompetente, festgefahrene Dinosaurierstrukturen, aber an manchen Stellen würde ich auch dafür plädieren, die Verwaltung nicht als unseren Gegner zu sehen, sondern eher als jemand, den wir vielleicht mit unserem Know-how unterstützen können, es besser zu machen. Nee, klar, nee.
Ja, mit so ein bisschen Insiderblick, wir betreuen ja, also ich bin von Pixelpark, wir betreuen ja auch mehrere Ministerien. Ich stimme dem Antrag so zu 50% zu, da ist schon eine ganze Menge nicht wirklich optimales Wissen. Das gilt, glaube ich, für alle Ministerien, für alle Verwaltungsämter, das sind ja auch zum Schluss nur Menschen. Das würde ich auch eher so formulieren, wie du das gerade gemacht hast. Die wollen auch ein Stück weit beraten sein. Das ist übrigens hint ein Geschäftsmodell für euch. Und an die Agenturen jeweils ranzugehen. Also sie sind ja auch teilweise auf den Schmonsens angewiesen, den Agenturen wie Pixelpark denen halt verkaufen. Das machen wir natürlich zum einen mit einem betriebswirtschaftlichen Interesse, zum anderen aber auch durchaus mit einem offenen Interesse für solche Geschichten. Jetzt ist das immer so eine Hohl- und Bringschuld-Sache. Als Agentur, und unsere lieben Mitbewerber sind da, glaube ich, noch ein bisschen anders aufgestellt als wir. Als Agentur hat man ein Stück weit eine Beratungsempfehlung, ein Stück weit hängt da noch was anderes dran. Das ist definitiv auch nochmal Partner, die man ansprechen könnte. Also ich wusste das zum Beispiel jetzt nicht, darum sitze ich halt unter anderem auch hier, weil das eben super interessant ist. Ich kann jetzt natürlich nicht für die Ministerien sprechen, die von den lieben Mitbewerbern betreut werden, mehr oder minder gut. Die Beispiele, die ich gerade gesehen habe, sind Gott sei Dank alle, glaube ich, von Init. Um Hashing zu betreiben. Und also deswegen wäre das nochmal, also die Ministerien, glaube ich, auf der einen Seite, Abgeordneten auf der anderen Seite und die Agenturen, die das dann betreuen, wenn es denn Agenturen sind, sind eben nicht immer nur Siemens und T-Systems, sondern...
Das bezog sich auf diese Infrastruktur.
Ja, ich habe schon verstanden. Macht doch Sinn. Also wahrscheinlich muss man da an mehreren Stellen ziehen und drücken und argumentieren.
Ja, in Berlin haben wir das Problem, dass es ein paar Abgeordnete sind, die eine riesige Verwaltung kontrollieren müssen. Die Verwaltung möchte natürlich nicht so gern kontrolliert werden. Die Frage ist doch eigentlich, gibt es Effekte innerhalb der Verwaltung, positive Effekte, die man mit Open Data erreichen kann? Und kann man der Verwaltung das tatsächlich auch als Vorteil für interne Mechanismen, interne Arbeit verkaufen, damit da ein gewisser Wille entsteht? Weil solange sie damit nur Ärger und fragende Bürger assoziieren, stellen die sich quer. Das ist durch keine Frage, und wir können da auf politischer Ebene unheimlich viel zappeln. Wenn die Verwaltung den Senator nicht unterstützt und absägt, dann ist der Senator abgesägt und kann die Politik beliebig fordern. Daher einfach die Frage, gibt es da schon Ansätze?
Ich glaube, da gibt es sehr, sehr gute Patches. Also. Kannst du mal
appsfordemocracy.de?
Ah, okay.
Und zwar genau, also wir haben uns das auch überlegt, so wie kriegen wir die Entscheidungsträger jetzt dafür überzeugen, dass es tatsächlich meistens nicht mit dem es ist sowieso, die Daten gehören sowieso uns, wir haben schon mit Steuergeldern dafür bezahlt, Argument, sondern es ist das, was könnte das auch für einen Benefit für euch haben, wenn ihr da Sachen rausgibt. Und die wirklich guten Beispiele aus den USA waren Apps for Democracy und Apps for America. Das waren so Wettbewerbe, wo einzelne Kommunen sozusagen Datenbestände freigegeben haben, in den Wettbewerb rein, an die Community, an die Entwickler und gesagt haben, hey, zeigt uns, auf was für Schätzen wir sitzen, zeigt uns, was man mit diesen Daten machen kann. Und das Ergebnis dieser Wettbewerbe war teilweise sehr kleinteilig, aber teilweise auch so kreativ und innovativ, dass man sagen kann, hey, da sind echt tolle Sachen entstanden. Und mit unserem Hackday sind wir sozusagen ein bisschen, das ist sozusagen die Community-Vorbereitung, um dann vielleicht Ende dieses Jahres oder nächsten Jahres Apps for Democracy nach Deutschland zu bringen. Wir suchen, um es zu sagen, wir suchen derzeit eine Partnerstadt oder Kommune, die bereit ist, mitzumachen.
Man braucht halt jemanden, der so ein bisschen Bein zeigt, bevor man da irgendwie streicheln kann, ne? Hoffentlich war das Geländerelevante.
Nochmal kurz als Antwort auf diese Frage, kann man denen das irgendwie schmackhaft machen? Da habe ich die ganz leichte Befürchtung, dass wenn du jetzt in so eine Verwaltungsstruktur reingehst und sagst, jo, wir schmeißen jetzt diese ganzen Daten öffentlich hin, dass sich dann diese ganzen Zwischenetagenchefs übergangen fühlen, wenn der Mitarbeiter ganz unten auf die Daten von ganz oben oder andersrum zugreifen kann, ohne dass diese Zwischenschritte, also die sind in diesen Verwaltungsstrukturen oft ziemlich festgefahren in ihren Hierarchieebenen, und wenn du dann über diese Hierarchieebenen hinaus Daten veröffentlichst, dann, also schön wär's, ich wäre sofort dafür, aber wenn es trotzdem klappt, sehr gut, aber das ist immer ein bisschen schwierig.
Ich fürchte, wir sind ziemlich am Ende mit der Zeit, nicht mit den Ideen, hoffe ich. Wie gesagt, also wir freuen uns auf Leute, die Lust haben mitzumachen, entweder im Netzwerk, im Open Data Netzwerk oder aber auch auf der praktischen Seite beim Hacking. Wir machen regelmäßig Hackdays in Berlin, ihr seid alle eingeladen, euch zu informieren, mitzumachen und so weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und für die rege Diskussion. Danke.